Thank God, it's triple-double. Das Format, das euch hilft, wie mir auch, durch eine NBA-Saison zu kommen. Und ich muss mal sagen, es hat bisher sehr gut funktioniert. Mein Name ist Nico Baxman und bei mir ist die Legende Dre Vogt. Mein Lieber, wie ist so die Lage kurz vorher? Das ist doch eigentlich so kurz vor Playoffs für dich auch der Moment, wo du dich jetzt auf das wirklich Ernsthafte vorbereiten musst. Hast du Setup zu Hause gebaut, Popcorn-Maschine aufgestellt, so Crunch-Time, irgendwas anderes, was dafür sorgt, dass du jetzt richtig es knallt, loslegen kannst?
Popcorn-Maschine haben wir in der Tat, aber die haben wir nicht aufgebaut. Wir sind nächste Woche nochmal mit der Familie auf dem Norderney, um nochmal eine Woche irgendwie ein bisschen Lockeres zu machen. Nächste Woche ist ja das Play-in-Tournament. Da kommentiere ich auch nicht. Das bietet sich dann auch an, dass man sich das dann wieder einen Tag über anschaut vielleicht. Aber ja, ich versuche jetzt schon noch ein bisschen mehr einfach nochmal zu Spiele zu schauen, weil jetzt Gott sei Dank geht es wirklich nur noch darum, was wirklich auf dem Feld passiert. So, ne? Oftmals hat man das Gefühl, dass man ja während der Saison so von einem Gerücht, von einer News, von irgendeiner, was weiß ich, Trade-Geschichte zur nächsten getrieben wird. Und natürlich gab es heute oder gestern Abend dann nochmal so einen Schocker, den keiner hat kommen sehen. Aber nee, ich freue mich, wenn es dann nur noch um Basketball geht. Wirklich nicht mehr um, was weiß ich, was macht das Salary Cap im kommenden Jahr, wer kann wen traden oder so, sondern einfach nur noch Team A gegen Team B. Was machen die? Deswegen ist es auch mit die geilste Zeit des Jahres, ehrlich gesagt.
Ja, also, ich habe mich jetzt ja die Saison hier komplett kennengelernt. Ich weiß, wie genervt du davon bist, wenn es um Dinge geht, die nichts mit dem Basketball zu tun haben. Deswegen umso spannender. Aber du, also, jetzt ist ja die Zeit am Anfang immer für den kleinen Repack letzte Woche. Was ist los? Was ist passiert? Und was müssen wir sonst beachten?
Ja, ich weiß nicht, ob es dafür, gibt es dafür im, klar, aber sicher im Fußball wird es auch dafür Äquivalente geben. Vielleicht fällt direkt mal eins ein. Also, gestern Abend wurde in Denver nicht nur der Trainer entlassen, der 2023 noch die Meisterschaft geholt hat mit den Denver Nuggets, sondern auch noch der General Manager, der ebenfalls 2023 dieses Team zusammengebaut hat, was damals Meister geworden ist. Sicherlich hat er von seinem Vorgänger profitiert, auch von der Arbeit, aber ne, Calvin Booth, der Manager, aber vor allem eben auch Michael Malone, sind eben beide nicht mehr da. Beide entlassen, David Adelman übernimmt, das ist einer der Assistant Coaches da. Und das jetzt, was waren es, 4, 5 Spiele vor Ende der regulären Saison. Für eine Mannschaft, die in so einem, kommen wir ja noch zu einem Cluster ist, zwischen Platz 3 und Platz 8, die durchaus auch noch Dritter werden können, in der Western Conference, wo einfach natürlich ein wildes Hauen und Stechen ist und ein Team, wo man sagt, naja, sicher haben die jetzt nach dem All-Star-Break nicht im besten Basketball gespielt, aber die haben Nikola Jokic, vielleicht den MVP dieses Jahr, die haben eine gute Truppe mit ein paar Jungs, die Meister geworden sind. Es kann gut sein, dass die sogar dieses Jahr wieder in die Finals kommen. Und jetzt lassen die jetzt so kurz vor Schluss ihren Trainer und den Manager. Und jetzt hat man natürlich sich erst gefragt, warum? Nur weil sie jetzt 4 Spiele in Folge verloren hatten. Und das wird sicherlich auch mit reingespielt haben. Aber jetzt gab es halt Berichte von ESPN, von The Athletic, dass es ja schon seit Jahren so einen kalten Krieg zwischen Manager und Trainer gibt. Denn der Manager hat Spieler verpflichtet oder gedraftet, die der Spieler, die der Trainer nicht eingesetzt hat, weil die entweder zu jung waren oder einfach zu schlecht. Und jetzt ist so diese ganze Führungsetage und mehrere oder 2 Fraktionen zerbrochen. Und jetzt hat der Besitzer gesagt, nee, das reicht jetzt. Ich hab noch Hoffnung, dass wir noch retten können dieses Jahr. Und hat jetzt eben gesagt, 4, 5 Spiele vor Ende diese Reißleine gezogen. Und das ist schon krass zu diesem Zeitpunkt, weil es ja auch ein krasser Disrespect gegenüber dem Trainer ist, der mit ihr Meister geworden ist vor 2 Jahren. Von daher, wahnsinnig. Und nochmal der letzte, ich glaube im Sportjournalismus sagt man, Paukenschlag vor Ende der Saison hier. Und das war so, was jetzt diese Woche einfach, also alles nochmal überlagert hat, ehrlich gesagt.
Die letzten Teams, an die ich mich erinnere, die in so einer Konstellation quasi solche Entscheidungen getroffen hatten, waren der HSV und Schalke 04. Die beide entsprechend damit auch den Anfang vom Ende eingeleitet haben. Ich weiß noch, dass Tedesco mal auf Platz 3 in der Bundesliga, glaube ich, wegen Erfolglosigkeit während der Saison rausgeschmissen wurde. Der HSV hat irgendwie mal mit Top 20 Anbindungen in Europa damals Martin Jol rausgeschmissen, weil der zu viel Entscheidungsmacht über Transfers haben wollte.
Gab es hier beim HSV nicht auch was, wie, dass man jemanden entlassen, Trainer entlassen hat vor der Relegation oder so? Habe ich das nicht falsch im Kopf? Oder war das ein anderer Club? Egal, irgendwas sowas. Also so kann man es vergleichen, glaube ich.
Ich glaube, bei Tedesco war es sogar noch auch vorm Champions League Halbfinale. Dann ist jetzt dünnes Eis, aber ich glaube irgendwie sowas. Fakt ist, ich wollte damit ja auf die Zukunft der Nuggets hinaus, wenn das nicht gut geht, ne, sehen Sie sich in der zweiten Liga, der NBA 2.
Genau.
Ist das jetzt eigentlich die MNBA?
Gesehen letztens, ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt dann auch wahr ist. Lass sie mich überraschen. Es gibt ja die WNBA, deswegen jetzt MNBA wäre wahrscheinlich dann nur stringent. Auf der anderen Seite bin ich mir relativ sicher, dass das niemand sagen wird. Von daher, wir werden sehen. Ja.
Auf der Website ist es immer noch klassisch angesetzt und ich glaube, das ist dann auch das, was im Zweifel erstmal zählt. Und ja, Leute, die immer noch FIFA spielen, wissen, wovon wir reden. Das heißt seit 2 Jahren FC. Aber es ist ja insgesamt trotzdem die heiße Phase, in der wir uns gerade befinden. Und die kommen, die Playoffs. Ist es noch irgendwo spannend? Ich glaube, am Wochenende ist vorbei, ne? Also gibt jetzt ja, wenn überhaupt, nur noch kleinste Möglichkeiten, was zu verändern.
Naja, das geht. Ich meine, ich habe es gerade schon angesprochen. Also im Westen, fangen wir im Osten an. Im Osten ist mehr oder weniger, also ich will sagen, komplett gegessen, aber wir haben nur ein paar Sachen, die natürlich noch sich verschieben könnten. Also Platz 1 ist klar, die Cavs, 63 Siege, die gehen vorne weg. Boston ist klar, die sind Zweiter. New York und Indiana, da sind noch 2 Spiele dazwischen. Na klar, da kann was passieren. Zwischen den Pacers und den Bucks sind es 3. Zwischen den Bucks und Detroit sind es 2. Da kann man noch mal gucken, ob da noch was kommt. Dann haben wir unten bei den Play-In-Teams, ist klar, also Orlando, Atlanta, Chicago und Miami sind in den Play-Ins. Es steht nur nicht ganz fest, wer spielt gegen Orlando. Ne, die sind eben noch, was sind noch 2 Spiele, glaube ich. Ja, noch 3. Die dürften an Platz 7 gesetzt sein, denke ich mal. Und dann im Atlanta hat 37 Siege, Chicago, Miami 36. Das wird sich ausschangeln, aber die werden in Play-In spielen. Von daher ist eigentlich relativ gesetzt so. Aber im Westen. Ich meine, das muss ich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Lakers sind 2 mit 48 Siegen, werden wir hier aufnehmen. Und dann die Clippers, die Nuggets, die Golden State Warriors und die Grizzlies bis Platz 7 runter, bis ins Play-In-Turnier, haben alle 47 Siege. Und der andere, also der 8. Platz, der 2. Platz dann in diesem ersten Play-In-Spiel, Timberwolves hat 46, haben 46. So, 2 von diesen Mannschaften, die man alle auch durchaus relativ ironiefrei ins Conference-Finale setzen könnte, 2 davon müssen ins Play-In und spielen dann in der ersten Runde gegen Oklahoma City, die sind schon Erster, und eben Houston, die sind schon Zweiter. Und dann haben wir unten eben noch Sacramento mit 39, Dallas mit 38 und Phoenix mit 35, genau wie Portland. Aber ich denke mal, da wird nichts mehr passieren. Also wir werden nur noch sehen müssen, wer Platz 9, 10, also wer dann Platz 9 erringt, um dann das erste Heimvorteil im zweiten Play-In-Spiel zu haben. Aber wie gesagt, von den Lakers bis zu den Timberwolves, da wird es 2 Teams geben, die am Ende eben in dieses Play-In müssen. Und dann vielleicht sogar Gefahr laufen, die Playoffs ganz zu verpassen. Also komplett verrückt. Und da lohnt sich auf jeden Fall dann auch am Wochenende drauf zu schauen. Denn dann kommen wir ja noch zu, um Highlight des Tages der Woche. Aber am Sonntag spielen alle Teams, alle 30 Mannschaften spielen da. Und da wird es sich wahrscheinlich erst entscheiden. Und am Samstag wird es dann losgehen mit den ganzen Tiebreakern, was da nicht alles gibt. Und die große Rechnerei. Und da bin ich ganz froh, dass ich am Sonntag nicht kommentiere. Das müssen die Kollegen dann aus Baldova, dass sie jetzt alles on air richtig wiedergeben.
Mit Taschenrechner dabei, parallel, damit auch nichts verloren geht. Das ist ganz lustig. Ich habe zwischendurch mal so ein, muss ja auch letzte Woche gewesen sein, so ein Playoff-Bild dann auf einmal gesehen, wo wirklich, also, und da sind wir gehen jetzt die ganze Saison durch für beide, ne? Wir haben viel gesprochen und du hast auch sowohl bei den Lakers als auch bei den Warriors auch immer mal wieder betont, ja, mal gucken so, ja, mal abwarten und sowas alles. Und dann war das wirklich Lakers an 3, Warriors an 4. Die beiden alten Schlachtschiffe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, im Westen der letzten Jahre. Es könnte absurd werden, ne? Oder? Also traust du denen dann auch, also man muss denen jetzt doch auch mehr zutrauen.
Nö, die Frage ist halt, auf was man ihnen zutraut gegen Oklahoma City. Ich habe letzte Woche ein Spiel, es gab ja 2 Spiele von den Lakers gegen Oklahoma City. Das erste haben sie grandios gewonnen, toll verteidigt, wahnsinnig gut getroffen. Das zweite haben sie dann relativ klar verloren gegen Oklahoma City. Das war auch Luka Doncic rausgeschmissen worden, weil er ja mit einem Fan wohl sich eher angelegt hat. Aber dann hat der Schiedsrichter das nutzt, als ob er mit ihm sprechen würde. Naja.
Luka an der Stelle.
Genau. Ja, ich meine, das ist natürlich, das meine ich, also ich sag von auch die Rockets, Lakers, Clippers, Nuggets, Warriors, Grizzlies, Timberwolves, kann man alle ironiefrei irgendwie sich vorstellen, dass sie eventuell ins Conference-Finale kommen. Frage ist halt, Oklahoma City, ne, sind die dann zu schlagen? Wir haben jetzt gesehen, gegen Spielen Lakers, dass es durchaus einen Weg gibt, ne? Aber dann musst du einfach wahnsinnig gut Basketball spielen und super viel Dreier treffen, die vielleicht auch relativ gut verteidigt waren. Und du musst eben Glück haben, dass Shai Gilgeous-Alexander ja keinen so guten Tag erwischt, einen einzigen Freiwurf wirft, was er dieses Jahr auch kein anderes Mal gemacht hat. Von daher, ja, man darf gespannt sein. Also deswegen meinte ich ja, letztes Mal glaube ich auch so gesprochen, dass von Platz 2 bis Platz 8, denke ich, kann irgendwie jeder jeden schlagen, ehrlich gesagt. Da müssen wir einfach abwarten, wie das dann in der jeweiligen Serie dann aussieht und wer dann auch gegen wen spielt. Ne? Playoffs sind immer Matchups.
Ja, das finde ich krass, das finde ich spannend. Und es geht jetzt ja los am Wochenende, das heißt, ab nächster Woche werden wir uns intensiv damit beschäftigen. Sind dann schon mittendrin wahrscheinlich, dann wird es noch, was die Tagesaktualität angeht, noch schwieriger. Was vorbei ist, ist March Madness. Und das ging schneller vorbei, als ich irgendwie selber für mich gedacht habe, weil das habe ich dann doch nur am Rande mitgekriegt. Nachdem ich im Ranking gesehen habe, wie glorreich ich weit vor dir war, habe ich dann einen Haken für mich dahinter gemacht. Mehr geht echt nicht. Dann sehe ich aber so Houston, das Comeback des Jahres im was ist das, Final Four, Semifinal oder so. Jetzt gibt's einen Gewinner. Kannst du mir kurz zusammenfassen, was ich wirklich als Erkenntnis brauche aus dieser March Madness?
Also ich denke, dass es vor allem ein Turnier war, wo sich ja die Favoriten durchgesetzt haben. Das ist ja eigentlich nicht so, wie das. Also ich will nicht sagen, dass nicht so, wie es sein soll. Natürlich, ne, das wird ja auch so gesetzt, weil man denkt, ne, Platz, die, also die Teams, die nur eins gesetzt werden, sind die besten Teams in der jeweiligen, Region. Aber natürlich lebt ja eigentlich die March Madness von diesen Überraschungen, von diesen Cinderella-Teams, so Mid-Majors nennt man das, also so Mannschaften von so mittelgroßen Unis, die so den Weg schaffen und sich halt vielleicht sogar ein Final Four kämpfen, aber auch manchmal Elite Eight reicht ja auch schon. Und so einen Run hatten wir einfach nicht dieses Jahr. Also ich gucke gerade nochmal rein hier, im Sweet 16 hatten wir das einzige Team, was nicht Top 6 war, war halt Arkansas auf Rang 10. Und da war mit John Calipari einfach eine Trainerlegende dran. Die kommen aus der SEC, also auch die stärkste Liga dieses Jahr. Das waren nun beileibe keine Außenseiter und keine Cinderellas. Von daher, was man eventuell vermuten könnte, aber es ist jetzt ein Jahr, wo man natürlich mal abwarten muss, ob das bestätigt ist, ob wirklich diese Zeit der Kleinen vorbei ist. Und das ist halt in der NCAA jetzt so, dass die Spieler Geld verdienen können. Die Spieler können wechseln jedes Jahr, wenn sie wollen. Ich habe zum Beispiel Christoph Tilly gesehen, ein deutscher Center, der jetzt von, ich glaube, Santa Clara oder St. Francis, eines von beiden, wechselt zu Ohio State, also zu einer wirklich großen Uni. Von daher, wir haben auch einen anderen Center gesehen, den Hannes Steinbach, der jetzt nach Washington geht, aber aus Deutschland dann aus Würzburg. Von daher, es kann gut sein, dass die wirklich guten Spieler, die vielleicht vorher so durchs Raster gefallen sind, früher dann bei ihren Unis 3 Jahre geblieben sind und dann einfach zum Beispiel so mit wie Larry Bird damals bei den Indiana State Sycamores, dass sowas heutzutage gar nicht mehr geben wird. Wenn die ein Jahr irgendwo sind, die sind gut, dann klopfen die großen Unis an und sagen, hey komm, geh doch ins Transfer Portal, komm zu uns, wir haben hier 1 Million für dich, die du verdienen kannst im Sponsorvertrag. Und ich denke, dass die Effekte haben wir dieses Jahr vielleicht schon gesehen. Allerdings kann es auch ein Ausreißer gewesen sein, dass wirklich jetzt auch 4 Number-One-Teams da im Finale waren. Aber eigentlich macht March Madness, wie gesagt, das Überraschende aus und das hält sich dieses Jahr leider noch sehr an Grenzen.
Aber ein verdienter Gewinner am Ende?
Ja, das ist ja immer. Also war auch knapp. Bei den Frauen war es ja viel, viel klarer. Hat UConn gewonnen, bei den Männern ja Florida. Florida gegen Houston und UConn gegen South Carolina. Von daher, ja, ich meine, klar, es ist ja keine Best-of-Seven-Serie, es ist K.O.-System, von daher kannst du mal einen guten, einen schlechten Tag haben. Aber Florida war ja auch nicht umsonst an Nummer 1 gesetzt und hat das einfach dann auch solide runtergespielt. Von daher würde ich schon sagen, dass es verdient war, ja.
Emotional zieht da nicht so viel aus dir raus. Das ist wahrscheinlich auch, weil nicht so die sportlichen Storys drin sind. Aber generell, das, was dich ja wahrscheinlich dann auch eher nochmal anfixt, sind ja die einzelnen Talente. Und das ist ja das Gold, mit dem du dann ja auch auf jeder Veranstaltung oder auch einfach beim schönen Wochenendbrunch mit den Nachbarn flexen kannst. Wenn du Spielernamen nennen kannst, von denen du jetzt schon weißt, die sind auf jeden Fall Teil der NBA in der Zukunft. Ich brauche Namen von dir. Ich will mitflexen.
Ich muss auch sagen, ich muss direkt ein bisschen bremsen. Also ich weiß es auch nicht. Also ich meine, ich gucke natürlich zum Stellen, was jetzt so dann diese Mock-Draft sagen, aber da ich mich ja während der regulären NBA-Saison ganz wenig auch mit anderen Ligen oder also ein bisschen Euroleague noch, aber NCAA beschäftigt mich ja schon eher nicht mehr. Aber ich kenne natürlich ein paar von den Namen und ich gucke mir die Mock-Drafts jetzt immer so an. Das sind ja dann so Prognosen von Fanseiten, aber in dem Fall ist es auch von ESPN. die dann jemanden haben, der heißt Jonathan Givony, der so durch quasi die Welt fliegt in Europa und sich halt die Talente anguckt und dann eben auch Kontakt hält zu Scouts, zu Teams und so ein bisschen dann auch mal einen guten Einblick hat, welche Teams wen eventuell ziehen. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, wer wann genau zieht in der NBA, weil die NBA ja eine Lottery macht und im Endeffekt auslost, wer die ersten drei Plätze halt bekommt. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt schon diese Mock-Drafts. Und da findet man natürlich vorne in der Regel dann die interessantesten Spieler, die auch wahrscheinlich die Besten sein werden. Und da findet man eigentlich sogar immer dieselben Namen. Die hat man vielleicht vor der Saison auch schon gesehen. Also klar, Cooper Flagg von Duke. Leider ja, wie gesagt, aus deiner Sicht natürlich leider ausgeschieden da im Halbfinale. Das wird wohl der klare Number-One-Pick sein. Dann gibt es Dylan Harper und Ace Bailey, beide bei Rutgers gespielt. Für die Uni keine gute Saison, aber die beiden werden momentan so an 2 und 3 gehandelt, wenn sie in die NBA kommen. Dann gibt es VJ Edgecombe von Baylor und Trey Johnson von Texas. Das sind so die Top 5 momentan. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, ich bin mit der Arbeit von den Herren nicht vertraut. Mit Cooper Flagg ein bisschen, weil da war ja schon vor der Saison auch großer Hype. Da habe ich mir schon mal ein, zwei Videos mal angeguckt, was er eigentlich so kann. Das ist schon super mobiler Flügel, ne, auch mit der gewissen Athletik, ein bisschen größer. Er hat ja auch vergangenes Jahr gegen Team USA dann halt auch in so einem Scrimmages echt gut ausgesehen. Darf man gespannt sein. Das Coole ist jetzt natürlich, dass diese Spieler jetzt in die verschiedenen Standorte eingeladen werden von der NBA, da halt so zu trainieren, vorzuspielen, sage ich mal, Interviews zu machen. Und jetzt geht dann die heiße Phase, wie gesagt, bei der Draft los, wenn dann die Teams die Playoffs spielen und keinen Pick haben, die kümmern sich dann ums Sportliche und alle anderen Teams können so ein bisschen träumen, dass sie vielleicht dann den nächsten Start ziehen. Und die Lottery ist ja dann auch bald, dann wissen wir auch, wer vorne zieht und dann kann man sich da herrlich drüber auslachen, welches Talent wo wahrscheinlich landen soll oder müsste oder könnte.
Ja, ist in Ordnung. Der Weg von dort zum Player of the Week in der NBA ist lang. Dazu kommt ja auch noch, dass ich glaube, die Knicks haben sowieso auch, das ist ja der persönliche Gedanke, ne, aber so viele Picks, glaube ich, in irgendwelchen Trades so verballert. Die nächsten Jahre interessiert mich das wahrscheinlich sowieso nicht so richtig, was da theoretisch an Spielern kommt. Aber jede Woche Player of the Week. Wer ist es diesmal? Luka Doncic mit der harten Linken, oder?
Nee, aber es ist relativ nah dran. Das ist Anthony Davis für mich. Jetzt nicht, weil er halt letzte Woche gut gespielt, so ist nicht. Er hat gegen Atlanta 34 Punkte, 15 Rebounds aufgelegt in 30 Minuten knapp. Dann gegen die Clippers hat er 27 Punkte, 9 Rebounds aufgelegt. Auch 6 Turnover, soll man nicht verschweigen. Aber in knapp 28 Minuten. Aber das Wichtige ist jetzt einfach, dass, also A, er zurückgekommen ist, du erinnerst dich, er hatte ja einen tollen Auftakt, da diese ersten drei Viertel gegen Houston, er hat sich ja verletzt und hätte einfach sagen können, das reicht jetzt auch, das war's, machen Laden dicht.
Der war ja auch einer der Kandidaten, von denen ich meinte, dass die jetzt vielleicht auspendeln lassen und damit
genau.
Ist die Saison vorbei
genau.
Und dann nächstes Jahr wieder ein bisschen angreifen.
Genau, aber hat er eben nicht gemacht, sondern gesagt, nee, ich ziehe das hier durch und ist jetzt zurück seit, ich glaube, es sind 5 Spiele, 6 Spiele und jetzt spielen sie halt zum ersten Mal in Dallas gegen die Lakers, also mit Luka Doncic und er ist da, er ist jetzt wieder im Saft und deshalb, das ist wirklich einfach ein geiles Spiel, ja.
Glaubst du, der ist sauer?
Ja, natürlich, ich meine, der hätte, also klar, immer wenn irgendwer dich aufgibt, sage ich mal, bist du sauer als Spieler, gerade wenn du so ein Abo-All-Star und auch MVP-Kandidat natürlich in der Vergangenheit warst, dann ist natürlich auch die Lakers, die auch ein Team, die jetzt auch wirklich Ansprüche anmelden. Das sagt natürlich Davis, hätte er mir auch anmelden können. Und ja, jetzt heute Nacht ist das sogar. Heute Nacht um 1.30 Uhr, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da kommt es eben zum Aufeinandertreffen. Und ich sag mal so, es ist ja auch noch möglich. Klar muss da ein bisschen was passieren. Ne, aber ich meine, stell dir vor, die Lakers, obwohl reicht Platz 3? Nee, stell dir vor, die Lakers rauschen irgendwie durch. Bis auf Platz 7 oder 8, was ja durchaus drin sein kann. Dallas 10. oder 9. ist ja egal. Hauptsache
und dann
die gewinnen.
Gegeneinander, ne?
Genau, Hauptsache die gewinnen dieses Play-In-Spiel 1. Dann spielt es ja gegen den Verlierer von 7 gegen 8. Wenn die Lakers das Spiel verlieren sollten, dann geht es in einem Do-or-Die-Spiel um die Playoffs zwischen den Lakers und den Mavs. Eigentlich, wenn die NBA gescriptet ist, da gibt es ja immer diese schönen Sachen auf Social Media, dann muss es genauso kommen. Aber diese Woche schon mal, weil er spielt, weil er Bock hat, weil er sich nicht schon irgendwo in den Mexiko an den Strand gelegt hat, Anthony Davis.
Nicht gut. Jetzt kommentierst du am Wochenende ja nicht, ne? Hast aber ja damit ja im Prinzip schon das Highlight des Wochenendes rausgepickt, ne? Oder gibt's eigentlich dann bei der NBA auch so eine, also auch so alle Spiele, dass ich alle mir Tore. So Multiscreen, so alle Spiele, alle Tore, genau, alle Spiele, alle
Körper. Ja, gibt es, genau.
Aber also normal. Das habe ich bei der Zone auch schon mal erlebt, aber auch wirklich so 15 Spiele ist Multiscreen, dass ich kann mir. Das, so stelle ich mir dein Wohnzimmer vor, ehrlicherweise.
Nö, so muss es nicht sein. Aber es ist so, dass NBA 360 natürlich stattfindet. Aber die NBA macht es ja so, dass dann eben sie nicht 15 Spiele gleichzeitig anfängen lässt. Also ein bisschen, natürlich ein bisschen doof mit Ost- und Westküste, sondern sie splittet halt um 19 Uhr. Da wird zur deutschen Zeit die erste Hälfte angepfiffen, sage ich mal, angeworfen. Und dann 21.30 Uhr die zweite. Das ist natürlich in der Regel dann die Spiele, die im Westen stattfinden. Und da muss man sagen, da ist es dann auch um einiges interessanter. So in dem ersten Block. Ja, eventuell kann man sich noch überlegen, da vielleicht da hier Pistons gegen Bucks, geht's da vielleicht noch um irgendwas? Das kann sein, muss man abwarten. Ansonsten ist das relativ, der Rest relativ egal. Aber dann um 21.30 Uhr, ja, je nachdem, was noch vorher passiert, aber ich glaube nicht, dass das die Sachen schon durch sind. Spielen die Nuggets gegen die Rockets, wie gesagt, beide jetzt noch, wir haben alles. Die Clippers spielen gegen die Warriors, da ging es auf jeden Fall noch um alles. Und die Lakers müssen zu den Blazers, die zuletzt auch guten Basketball gespielt haben, die sicherlich auch nichts zu verlieren haben, keinen Bock haben, vor heimischem Publikum da irgendwie sich irgendwie hinzulegen. Von daher, das wird geil, einfach allein, um zu sehen, hey, was passiert mit den ganzen Teams im Westen? Wie gesagt, wie geht das aus? Blitztabelle rechts, links, das wird richtig geil ab 21.30 Uhr. Da will ich auch gucken, dass ich auf jeden Fall ein Second Screen bemühe und sicherlich auf einem welchen Spiel laufen haben und auf dem anderen sicherlich dann NBA 360 bei der Zone, ja.
NBA 360 ist mein Thema, da bin ich auf jeden Fall dabei. Habe ich Bock drauf. Klingt auch gut. Und dann, mein Lieber, ist es wirklich so, dass wir offiziell diese erste Regular Season gemeinsam durchgebearbeitet haben. Das heißt, wir müssen nächste Woche dann ans Eingemachte gehen. Dann wissen wir ja schon, wenn, ich glaube, terminlich habe ich das, glaube ich, relativ darauf abgepasst. Ich habe geguckt, glaube ich, mit den Play-Ins, dass wir dann direkt gucken können, wie es wirklich weitergeht. Das machen wir aber nächste Woche. Bis dann, bau deine Monitore auf, guck so viele Spiele, wie du kannst, genau wie da draußen, und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Triple Double, denn dann wird's ernst. Bis dann, mach's gut.